Kellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Kellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Kellner live.
Schönen guten Abend, willkommen zurück. Willkommen bei Kellner live und unserem Dienstagsduell mit Sebastian Born-Mehner und Gerald Groß. Und bevor wir heute politisch diskutieren, müssen wir natürlich leider über diesen wirklich schrecklichen Amoklauf in Graz sprechen, der heute ganz Österreich und nicht nur Österreich, muss man sagen, auch über Österreich hinaus bewegt. Mindestens 10 Todesopfer in Graz. Gerald, ich beginne heute mit dir, weil du bist Grazer. Ja, was sagst du dazu auch als Grazer? Du kennst ja die Gegend, du kennst die Schule.
Macht sprachlos. Warum? Sprachlos, weil abstrakte Meldungen, die wir aus den USA kennen, die wir aus Deutschland kennen, die wir aus Europas Großstädten kennen, Amokfahrten mit 10 Toten, Dutzenden Toten, plötzlich so nah werden. Der heutige Tag ist für Graz, für die gesamte Steiermark, für Österreich einer der schwärzesten Tage unserer Geschichte, unserer jüngeren Geschichte. 10 Menschen, und ich fürchte, die Opferzahl wird noch nach oben korrigiert werden müssen, haben ihr Leben verloren, sind heute am Abend nicht nach Hause zurückgekehrt aus der Schule, planen nicht ihre Matura, haben keine Matura-Reise, keine Matura-Feier, werden von ihren Eltern, Großeltern, Geschwistern, Nachbarn, Freunden betrauert. Für all jene gibt es ein Davor und ein Nach. Das Leben hat sich in zwei Hälften für die Betroffenen gespalten. Es wurden Seelen ausgelöscht, und zwar die Seelen jener, die an dieser Schule zur Schule gegangen sind, Mädchen, Burschen, deren Eindruck von dieser Schule ist, ich musste mit ansehen, wie meine eigenen Schulkolleginnen und Kollegen bestialisch ermordet worden sind. Diese Bilder werden diese jungen Menschen ein Leben lang im Kopf tragen. Und ich trauere mit denen, die heute ihre Mitmenschen, ihre Angehörigen, ihre Verwandten, ihre Söhne, ihre Töchter verloren haben. Ich trauere mit der Familie des Lehrers oder der Lehrerin. Ich trauere mit der gesamten Schulgemeinschaft und mit Graz. Denn wie wir vor 10 Jahren bei der Amokfahrt erlebt haben, diese Stadt stand für mich spürbar wochenlang unter Schock. Und auch heute, wenn wir durch die Herrengasse gehen, empfinden wir an manchen Stellen, dass eine einst blühende Stadt ein Tatort geworden ist. Und wenn heute eine Grazer Schule, eine Schule, ein Ort der Freude, der Bildung, der ersten großen Liebe, der ersten Zigarette von mir aus, wenn das ein Ort des Todes und der Trauer geworden ist, dann ist das ein Stich ins Herz. Mehr fällt mir dazu nicht mehr ein.
Jetzt muss man sagen, so etwas hat Österreich in der Form noch nicht erlebt. Es gab diese Amokfahrt, der Gerald hat es angesprochen, vor 10 Jahren in Graz. Es gab den Amokschützen in Wien. Aber 10 Tote, mindestens 10 Tote, muss man sagen, nach wie vor mehrere Schwerverletzte in den Grazer Spitälern, wo die Ärzte ums Leben kämpfen. Ist das sowas wie eine Zäsur heute? Wird es deiner Meinung nach jetzt einen Tag vor den 10. Juni geben und nach dem 10. Juni?
Ich glaube schon, es kommt halt jetzt in Österreich das zum Tragen, was wir in den USA schon kennen, was wir in anderen Ländern kennen, diese Amokläufe von. Es sind eigentlich in 100% der Fällen junge Männer, die aus welchem Motiv auch immer heraus, es wird ja momentan viel spekuliert, es ist von Mobbing die Rede. Und ich glaube, das, was wir mitnehmen müssen, das hat durchaus eine politische Komponente, ist die Frage, wie gehen wir mit dieser Radikalisierung um, die junge Männer erleben, wenn sie ausgelöst durch eine Mobbing-Erfahrung, ausgelöst durch Traumatisierung, ausgelöst durch was auch immer, am Schluss so weit sind, dass sie sich eine Waffe besorgen und dann gezielt offensichtlich sogar in die Schulklasse gehen, in der sie selber waren vor ein paar Jahren. Und dort dann auf vollkommen unschuldige Kinder, Jugendliche und Lehrpersonen schießen. Das ist etwas, was mich schon nachdenklich macht, nicht nur, weil ich selber zwei kleine Buben habe, der eine geht schon in die Volksschule, sondern weil ich mir auch die Frage stelle, dieses Phänomen der gewaltbereiten jungen Männer, ob in den USA, in Großbritannien oder jetzt auch in Österreich, ist etwas, dem wir uns widmen müssen. Dem wird sich auch die Politik widmen müssen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir nach einem solchen Tag über das Thema Zugang zu Waffen sprechen, über das Thema Sicherheit an Schulen sprechen, aber vor allem auch über das Thema Radikalisierung von jungen Männern sprechen. Weil das ist, was alle verbindet, weltweit und über alle Jahre und über alle Motive, ist, dass es junge Männer sind. Und dem sollte man ein bisschen Rechnung tragen, weil es kein Zufall ist. Und ich glaube, das muss man auch nach einem Tag wie heute, nicht heute, aber auch nach einem Tag wie heute diskutieren und sich die Frage stellen, was können wir als Gesellschaft, als Gemeinschaft tun, um sicherzustellen, dass sowas nicht wieder passiert.
Was lässt sich denn politisch daraus ableiten, aus dieser Amoktat?
Ich glaube, dass die politische Bewertung heute, also aus meiner Sicht, Herr Dr. Bornmänner kann sie gern treffen, für mich ist sie fehl am Platz. Ich möchte die Tat nicht nachvollziehen können, ich möchte auch diese Tat nicht verstehen. Und diese Tat ist für mich ein großes Fragezeichen, wie so etwas möglich ist, wie so etwas bestialisch vollzogen werden kann. Wir sind heute an einem Tag, wo viele aus Graz vielleicht uns zusehen und selbst die Welt nicht mehr verstehen. Und da möchte ich nicht neunmal klug sein und Schuldige benennen, Unschuldige oder Entschuldige teilen. Faktum ist, ein Mörder, ein bestialischer Mörder, und das ist der Täter, hat aus welchen Gründen auch immer unschuldigen anderen Menschen das Leben geraubt. Und das ist Faktum. Die Motivation ist derzeit nicht bekannt. Sie wird bekannt werden. Diese Kategorisierung, es sind immer Männer und weniger Frauen, ist eine Binsenweisheit, weil wir das in jeder Kriminalitätsstatistik haben, dass Männer häufiger zu Gewalttaten neigen als Frauen. Was vielleicht auch daran liegt, dass aus der Geschichte, aus der Sozialisierung heraus, gehen wir bis zu den Hormonen hinein und aus dem Jagdtrieb und ich weiß nicht was aus. Ich möchte mich da gar nicht heute versteifen. Möglicherweise eine Gewaltbereitschaft, eine falsch verstandene Beleidigung, eine Reaktion, die irreversibel verrückt ist, möglicherweise von dem einen oder anderen Mann leichter hervorgeht als von der Frau und eine Gewaltbereitschaft. Ich kann es nicht erklären. Professorin Rosmanitz heute auf OE24 Live hat etwas Richtiges gesagt. Ich habe sie gefragt im Vorfeld, auch unserer heutigen Sendung, weil ich ihr im Gang begegnet bin, wie kann man so etwas verhindern? Sie sagt, gar nicht. Der Ort der Kränkung wird zu einem Tatort. Der Ort einer Kränkung, und jeder Mensch wird am Tag 100-mal vielleicht gekränkt oder versteht sich nicht mehr. Die Frage, was in einem vorgeht, aus einem eigenen Unverständnis heraus, so etwas Grausames zu tun, mangelnder Schulerfolg und, das entzieht sich meiner Vorstellungskraft. Und ich bin einer, der auf jede Antwort normalerweise irgendwo eine Frage zu finden versucht. Aber ich bin heute, wie nennt sich das, Schmähgstaat. Es gibt manchmal Dinge, wo man, ich glaube, es ist auch nicht notwendig, etwas zu sagen. Es ist heute der Tag einer nationalen Trauer geworden, einer nationalen Trauer in dem Land. Wir trauern mit Graz, Österreich trauert. Es trauern viele Menschen und wir werden alle kluge Menschen die nächsten Tage unsere Lehren daraus ziehen. Ich halte nichts davon, Schulen zu bewaffnen, wie es in Amerika diskutiert wird. Die Ableitung, Waffenverbote oder was auch immer, heute auch für einen ziemlichen Schwachsinn, weil wir sehen es bei den ganzen Messerverbotszonen, die von 8 bis 22 Uhr verordnet werden. Der wahre Kriminelle, der Verbrecher, hält sich meistens nicht an ein Verbot. Es steht auch im Strafgesetzbuch, du sollst deine Mitschüler nicht ermorden. Es hat heute einer getan. Wir können die Schulen nicht zu Hochsicherheitsgefängnissen machen. Es gibt in unserer Gesellschaft Problemfelder, wo die Politik eingreifen kann. Es wird auch in diesem Fall, bin ich mir hundertprozentig sicher, politische Schlüsse geben die nächsten Monate, die nächsten Wochen, möglicherweise die nächsten Tage, auch politische Diskussionen. Wie könnte man so etwas verhindern? Wie kann man so etwas anstellen? Wie kann man in Österreich das Risiko minimieren? Ich habe eine andere Befürchtung. Es ist heute der erste große Schulamok in Österreich passiert, durch den Amerika seit 30 Jahren, wie wir wissen, bekannt ist, durch den Deutschland die letzten Jahre traurige Bekanntheit erlangt hat. Ich hoffe nur, dass es keine Trittbrettfahrer gibt.
Mhm. Jetzt ist es natürlich so, du hast die Frau Rosmanit auch zitiert, natürlich so einen Einzelfall kann man wahrscheinlich nicht verhindern, wenn ein Wahnsinniger sowas machen wird, wird er wohl immer einen Weg finden. Aber was natürlich schon man politisch diskutieren kann, sind die Waffengesetze. Der Täter hatte zwei Waffen mit, eine Pistole, eine Schrotflinte, beide hat er legal besessen. Glaubst du, dass strengere Waffengesetze so etwas verhindern könnten oder nicht, weil, wie gesagt, sich die Verrückten und Mörder dann immer irgendwo ihre Waffen, ihre Pistolen, ihre Schrottflinten besorgen?
Mhm. Gleich dazu. Ich finde es total super, wenn wir versuchen, das Ganze sehr sachlich und ruhig anzugehen. Und wenn Sie keine Schlüsse daraus ziehen würden, wollen, finde ich gut. Aber ich würde Sie trotzdem bitten, dass Sie innerhalb Ihrer eigenen Gesinnungsgruppe dafür sorgen, dass jetzt die Leute nicht im Schnellschuss genau das machen, was sie sehr oft machen, nämlich versuchen, politisches Kleingeld am Rücken von toten Kindern zu wechseln. Wenn ich lese, dass der Clubobmann der Freiheitlichen Partei in Oberösterreich in einem ersten Affekt geschrieben hat, ich wiederhole mich, ein Land ohne Abschiebungen ist ein Land ohne Schutz, und dann den Artikel zum Amoklauf teilt, dann ist das nicht nur niederträchtig, sondern wirklich ein Skandal, sondern gleich, und dass es im Nachhinein dann verändert, weil er sich offensichtlich geniert. Da muss man auch wirklicherweise sagen, in so einer Situation wie jetzt sind wir alle berufen, über das zu diskutieren, was wir wissen, wie zum Beispiel eine Faustfeuerwaffe, eine Schrotflinte. Wir wissen, es war ein offenbar 22-Jähriger. Wir wissen, es hat in Graz in der Schule stattgefunden. Über das können wir reden. Über alles andere, über den angeblichen Hintergrund dieses Mannes oder nicht, sollte man, glaube ich, besser schweigen. Das wäre mein Wunsch in Ihre Richtung. Aber ich unterstütze das, was Sie sagen. Zu deiner Frage. Wenn wir uns jetzt anschauen, eine Schrotflinte kannst du dir im Lagerhaus kaufen. Also bei uns im Waldviertel kannst du ins Lagerhaus gehen und kannst dir dort eine Schrotflinte kaufen. Du musst 3 Tage warten, das ist die sogenannte Abkühlfrist. Aber wenn du 18 Jahre und unbescholten bist, kannst du dir eine Schrotflinte kaufen.
Du brauchst einen Waffenschein.
Du brauchst keine Waffenbesitzkarte. Du brauchst gar nichts dafür. Eine Schrotflinte kannst du dir im Lagerhaus einfach so kaufen. Du brauchst nichts dafür. Wirklich. Ich weiß es, weil ich es selber gemacht habe. Also das ist nicht ein Niederösterreich-Spezifikum, das kannst du in jedem Bundesland machen.
Ja, jetzt fangen also, wir aber zum vierten an.
Und ja, brauchen Sie nicht, ich habe es nicht mit.
Gibt es da nicht eine Verlässlichkeitsprüfung?
Nein, nicht bei der Schrotflinte. Okay. Das ist eben genau der entscheidende Punkt und darüber können wir schon reden. Ja? Also eine klassische Schrotflinte, die du mit solchen Kugeln beladen kannst, wo du jemanden den Kopf wegschießen kannst, auf kurzer Distanz, kannst du einfach so in einem Lagerhaus kaufen. Das ist die eine Ebene. Die andere ist die Faustfeuerwaffe. Klassische. Da brauchst du eine Verlässlichkeitsprüfung, du brauchst ein psychologisches Gutachten, du musst einen Waffenführerschein machen, beim Waffenhändler zum Beispiel. Dann prüft dich die BH, also die Bezirkshauptmannschaft, und schaut sich an, gibt es irgendwelche Einträge gegen die Person, gibt es irgendwas, was gegen diese Verlässlichkeit spricht oder nicht. Und wenn das nicht so ist, dann bekommst du diese Waffenbesitzkarte ausgestellt und mit der kannst du dir am Anfang 2 Waffen der Kategorie B kaufen. Das heißt, das sind zum Beispiel Faustfeuerwaffen, klassische. Das ist aber auch ein Gewehr. Mehr nicht. Du musst es dann nach ein paar Jahren erneuern lassen und die Polizei hat, du musst quasi sicher verwahren und ein paar Vorschriften einhalten, aber in Wirklichkeit überprüft kann das nicht werden. Das heißt, wir haben momentan in Österreich eine gesetzliche Lage und ich würde sehr aufpassen, über Verschärfungen oder Erleichterungen von Waffenbesitz im Affekt zu sprechen. Also diese Ad-hoc-Debatten, wie wir sie aus den USA kennen, wo du quasi nach jedem Amoklauf, der ja dort gefühlt täglich vorkommt, eine Grundsatzdebatte über Waffenbesitz und Waffenverwendung hast, das würde ich nicht führen. Und ich glaube auch, dass es irrsinnig wichtig ist, dass wir jetzt aufpassen, weil es gibt ja einen Grund, warum Menschen das Recht haben, eine Waffe zu haben. Ob es jetzt Jäger sind, Sportschützen und so weiter. Also ich würde mal den Fokus von der Waffe an sich weglegen und bei der Ableitung nicht die primäre Debatte in Bezug auf den Erwerb oder Besitz von Schusswaffen legen. Aber alle Menschen sollten sich dessen bewusst sein, Österreich ist ein Land, das sehr, sehr liberale Waffengesetze hat, wo es reicht, wenn du 18 Jahre und unbescholten bist, um im Lagerhaus um die Ecke dir eine Schrotflinte zu besorgen. Die zweite Geschichte ist eben die Frage der Schulen. Wir haben ja auch bei Ö24 immer wieder Menschen, zum Beispiel den Direktor Klar aus Wien, der erzählt, auch er hat schon den Fall gehabt, dass ein Schüler mit einer Waffe in der Schule aufgetaucht ist. Haben wir das Personal in Schulen darauf vorbereitet? Gibt es eigentlich sowas wie einen Amok-Alarm? Weil einen Feueralarm gibt es. Aber gibt es irgendeine Form von Vorbereitung fürs pädagogische Personal? Und ich meine damit noch nicht die Metalldetektoren. Ich meine damit auch nicht, dass sich die Lehrer bewaffnen sollen. Aber ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo das Personal vorbereitet werden sollte. Das sind die Ableitungen, die ich gerne treffen würde. Und wie gesagt, ja, ist eine Wahnsinnstat, aber jeder Wahnsinn hat eine Grundlage. Und ich glaube schon, dass wir uns die Zeit nehmen sollten, darüber nachzudenken, warum das eigentlich immer junge Männer sind. Warum sind es immer junge Männer, die sich radikalisieren und die dann zur Waffe greifen. Egal, ob sie es im Namen von Allah machen oder im Namen von Adolf Hitler, ob sie es machen, weil sie versetzt wurden von einer Frau oder weil sie gemobbt wurden in der Schule. Es sind immer junge Männer. Und darüber würde ich gerne sprechen. Nicht heute, auch nicht mit Ihnen, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir als Gesellschaft darüber sprechen. Wie gehen wir mit solchen Phänomenen um und was können wir tun, um effektiv die anderen Kinder zu schützen? Weil kein Kind hat sich's verdient, zur Projektionsfläche von irgendeinem Psychopathen zu werden.
Da haben Sie vollkommen recht. Um das ein wenig in der Waage zu halten, das letzte große Messerattentat in Deutschland war im Übrigen eine Frau. Sie können sich erinnern, am Bahnhof. Also, okay. Nein, ich möchte es nur gesagt haben.
Gut. So.
Also es gibt solche und solche. Ich würde keine Ableitungen heute treffen.
Okay.
Wir können gern darüber diskutieren. Ich habe nur heute und stehe ein wenig unter dem Eindruck des heutigen Tages. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, es gibt manchmal im Leben eine Situation, wo heute wurde vom Schicksal bestialisch ein Punkt gemacht. Ich mache heute kein Fragezeichen daraus. Es wird die Zeit kommen, wo man darüber diskutieren muss. Ich bin mir sicher, dass es in der politischen Debatte, Herr Dr. Bornmänner, tatsächlich auch in Österreich ein Davor und ein Danach gibt. Die Diskussion werden wir die nächsten Tage führen. Es wird lange brauchen. In erster Linie muss diese Schule heilen. Da müssen vielleicht nächste oder übernächste Woche junge Menschen wieder reingehen und in jeder Schulklasse sitzen, ihre Matura vielleicht machen.
Ich glaube nicht.
Wo ein Schulkollege, ein Freund, die beste Freundin im Leben, heute erschossen worden ist. Wir können die Schule nicht niederreißen. Sie wird auch nicht abgerissen werden. Es ist ein grausamer Ort geworden, an dem die nächsten Tage und Wochen sehr viele Menschen trauern. Ich glaube, dass das Netz der Trauer heute in der Steiermark, und ich wünsche es mir, und darüber hinaus ein besonders dichtes wird, dass wir uns gegenseitig auch tragen. Und daher, ich habe schon Ihren parteipolitischen Schlenker verstanden auf den Klubobmann, den genannten. Aber ich möchte Ihnen sagen, auch das war deplatziert. Allein,
was er gesagt hat, war deplatziert.
Die Erwähnung, allein ja. Die Erwähnung, das, was er offenbar in dem Zusammenhang war, deplatziert, aber dass Sie es nutzen in der Diskussion, wo Menschen nicht einmal gehalten noch sind. Ich hätte Ihnen da mehr zugetraut.
Na, wissen Sie,
ich aber ich sage was. Das, was uns, das, was ja. Ist, nein, ich bin noch immer am Wort.
Ja.
Aber ich merke, wie in so vielen Debatten, wie in so vielen, was passiert, es fehlt uns etwas in unserer Gesellschaft. Es nennt sich Anstand.
Ganz genau darum geht es. Und gerade weil wir hier im Fernsehen sitzen und ich weiß, dass sehr viele...
Ich bin aber kein Kühlschrank. Sie müssen verstehen, ich bin nicht kühl und berechnend, ja, möglicherweise wie Sie. Ich spiele auch jetzt nicht die Rolle runter.
Wir wissen,
nicht
dass Sie kein Kühlschrank sind.
Ich habe eine auch diese Bemerkung, wir wissen, dass Sie kein Kühlschrank sind, weil Sie warmer sind.
Das nein, ich meinte
genau,
eher,
das haben
Sie choleriger sind.
Das, was Sie gemeint nein, haben, weiß ich ganz genau. Ja. Ich bitte Sie um eines, auch das blöde Lachen.
Entschuldigen
Ersparen Sie sich bitte nur heute.
Ja, ja. Aber
wir können nächste Woche uns wieder die Köpfe einschlagen. Es hat beim Terroranschlag, von Wien vor 4 Jahren eine gute Anweisung gegeben. Da hat der Niki und der Wolfgang Fellner an dem Tag, das war nämlich auch ein Dienstag, die Sendung verboten. Vielleicht wäre es gescheiter gewesen, dass wir heute auch nicht auf Sendung gehen.
Ja.
Es gibt manchmal die Majestät des Todes, wo man einfach vor der Tatsache Respekt hat, was heute passiert
ist. Genau das meine ich ja.
Was Menschen geraubt worden ist. Ja. Und ich bitte Sie sonst immer gern, aber vielleicht nicht heute in die billige parteipolitische Debatte.
Genau darum geht es mir.
Das Groschelweg, ja, dann hätten Sie sich das äußern.
Na, ich möchte,
schauen Sie,
darf ich jetzt mal ausreden?
Ja, natürlich.
Okay, danke, weil Sie sind ja kein Eiskasten. Also, mir ist wichtig, Herr Gross,
ja,
dass wir unsere Öffentlichkeit auch dazu nutzen, um aufzurufen und klar zu sagen, bitte keine Spekulationen über den Migrationshintergrund oder nicht von dem Täter oder irgendein Motiv. Deswegen habe ich einleitend gesagt, mir ist wichtig und man muss natürlich erwähnen, wenn jemand dieses Gebot verletzt. Und dass Sie auf diesem Auge blind sind, ist mir bewusst, aber ich nicht. Und ich hätte das genauso angesprochen, wenn das jemand von den Grünen gemacht hätte, weil es mir wurscht ist. Mir geht es nur darum zu sagen, bitte Freunde, heute und in den nächsten Wochen legen wir nicht den Fokus darauf, wie hell oder dunkel die Hautfarbe von dem Typen war, ob er einen Bart gehabt hat oder eine Glatze, sondern reden wir drüber, von mir aus, Waffenbesitz, Sicherheit an Schulen und vor allem, wie kann es sein, dass immer mehr junge Männer, weil es häuft sich ja. Also ich habe das ja selber gesehen, die Diskussionen im Netz sind gerade sehr aktiv, wo Menschen schreiben, das gibt's doch nicht, Österreich war doch immer eine Insel der Seligen und jetzt geht's verloren. Darf ich ausreden?
Ja, aber
Österreich war immer eine Insel der Seligen und jetzt geht's verloren. Mir kommt das auch so vor.
Wissen Sie was?
Ich habe das Gefühl, wir erleben...
Eineinhalb Stunden, nachdem das passiert ist, schreibt eine Funktionärin der Deutschen Grünen und Anhängerin der Plattform Habeck Kanzler, oh Wunder, kein Ausländer, kein Flüchtling, kein Kulturfremder, sondern ein ganz normaler, hellhäutiger Österreicher, heimisch, bio, unauffällig, bis zur Tat. Die SPÖ, die schweigt, die AfD, die schweigt. Hautfarbe passt offenbar nicht.
Völlig daneben.
Ich frage mich,
ist genauso
ich frag
super.
Mich, ich frage mich,
kürzen wir das ab. Ich beides gleich.
Ich würde jetzt einfach einmal, es gibt manchmal Situationen, wo man einfach das Maul halten
soll. So ist
glaub, und heute ist der Tag vielleicht
alle gekommen. Politiker heute einmal, wie Find du sagst, auch. Zumindest die Pfeifen halten.
Zumal oder? Ihnen ansagen.
So. Ja? Ja, ich glaube, es reicht.
Gut. Ich glaube, für den ersten Teil sind wir mal am Ende angelangt. Machen eine ganz kurze Werbepause, dann kommen wir gleich zurück und dann sprechen wir über die Politik, über die Innenpolitik und die 100 Tage Regierung, die heute stattfinden, die natürlich, muss man sagen, aufgrund dieser schrecklichen Tat, dieses Amoklaufs in Graz jetzt in den Hintergrund gerückt sind. Aber trotzdem müssen wir die aktuelle politische Situation natürlich wie jede Woche hier auch bewerten. Ganz kurze Werbepause, dann sind wir gleich zurück.
Live, worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner, live.
Schönen guten Abend, willkommen zurück zu unserem zweiten Teil. Und wie gesagt, natürlich ist das heute alles nicht wirklich wichtig, das muss man schon fairerweise sagen, weil es gibt durch diesen schrecklichen Fall in Graz ganz andere Prioritäten, aber trotzdem, eigentlich wollten wir heute darüber diskutieren, deswegen tun wir es und das sind die 100 Tage Regierung. Heute ist die Bundesregierung 100 Tage im Amt, ÖVP, SPÖ und Grüne. Wie fällt deine Bilanz aus? Du hast ja in den letzten Wochen durchaus auch kritisch diese Regierung hier im Studio beurteilt, jetzt retrospektiv betrachtet, was war gut, was war schlecht, was hat dich enttäuscht?
Was ich gut finde, ist, dass mit Ausnahme von Sepp Schellhorn wir eigentlich ein relativ stabiles Regierungsteam haben, das keine Skandale produziert, das offensichtlich relativ konstruktiv zusammenarbeitet, zumindest nicht streitet öffentlich. Das ist schon mal eine große Innovation im Vergleich zu Vorgängerregierungen und Punkte abarbeitet. Ob diese Punkte gut sind oder schlecht, das werden wir wahrscheinlich sehr unterschiedlich bewerten. Ich finde zum Beispiel sehr gut, was sie am Anfang gemacht hat, diese Mietpreisbremse oder das Verbot von Kurzzeitbefristungen. Das ist wichtig, das ist tatsächlich eine große Innovation, das hilft vielen Menschen in Österreich. Dass ich jetzt höre, dass man zwar bei Kindern, Müttern, chronisch Kranken, Alten kürzt und spart, aber dann gleichzeitig einen Kostenzuschuss für die Energiekosten von Großkonzernen gibt, das enttäuscht mich. Und so ist meine Bilanz der ersten 100 Tage durchwachsen. Ich bin ambivalent. Ich habe mir viel mehr von der SPÖ erwartet. Ich habe mir vor allem erwartet, dass sie auch vehement widerspricht und vehementer widerspricht, wenn irgendwelche Grundrechtsdebatten ausgelöst werden, Stichwort Migration, Europäische Menschenrechtskonvention. Ich hätte mir erwartet, dass sie viel stärker in die Bresche springt für die Kinder. Es war mal die Rede davon, dass die Kinderarmut abgeschafft werden soll. Jetzt wissen wir nicht einmal, ob die Kinder ein warmes Mittagessen bekommen, wie es quasi im Wahlkampf auch postuliert wurde. Wir sehen aber, dass ÖVP und NEOS ihre Programmatik sehr gut umsetzen können. Also das Klientel erreichen und der Konzerne wird weiterhin gut bedient. Die Banken werden geschont, die reichen Erben hat man sowieso nicht angesprochen und die Konzerne bezuschusst man auch noch mit unserem Steuergeld. Das ist für mich die vollkommen falsche Richtung. Da steht etwas auf dem Kopf, da spüren sich einfach ein paar nicht mehr. Und das ist die Bilanz dieser Regierung. Das heißt nicht, dass es nicht noch besser machen kann. 100 Tage sind 3 Monate. Sie hat ja noch 4,5 Jahre, wenn es so ist. Ich glaube nicht, dass es wirklich so lange dauern wird. Aber sie hat jetzt noch die Zeit und darüber können wir nachher noch sprechen. Ich habe schon noch die Erwartung, dass sich da was tun wird. Aber ja, eine erste Ernüchterung, eine erste Enttäuschung, dieses Wort ist ja auch wunderbar zu benutzen, finde ich, die ist da. Und man wird von mir immer nur eine ganz sachliche Kritik, unabhängig von der Parteifarbe, erleben in Bezug auf die Bundesregierung. Wenn sie liefert, Applaus, wenn sie nicht liefert,
Kritik. Aber das heißt, du bist enttäuscht.
Ich bin enttäuscht und ich würde Ihnen eine 4 maximal geben. Für mich sind Sie nicht durchgefallen, weil Sie haben ja ein paar Sachen gemacht, die ganz sinnvoll waren. Aber ich habe ganz andere Erwartungshaltung gehabt und ich denke mir auch in einer historischen Krise, wie wir sie gerade erleben, 100 Milliarden Euro Finanzloch, keiner weiß, wo das Geld wirklich hingeflossen ist, setzt man sich jetzt hin und hat die Zeit, sich ein Sepp Schellhorn zu leisten, wo ich lese, der fährt auf irgendwelche Ozeankonferenzen als Entbürokratisierungsbeauftragter. Was verdammt doch mal passiert hier? Und gleichzeitig weiß ich auch aus vielen persönlichen Gesprächen, dass den Leuten echt nicht gut geht. Es gibt echt Leute beim Gesundheitssystem, die auf einen Arzttermin warten, oder Pensionisten, die sich Sorgen machen, dass sie noch ihre Wohnung heizen können. Und da frage ich mich, warum kümmert ihr euch um das nicht? Und das ist etwas, ja, das enttäuscht mich.
Ich verstehe was nicht. Ich glaube, wir unterliegen einem Missverständnis. Sie sagen, von Ihnen wird es Applaus geben, wenn die Regierung etwas Gutes macht. Die Frage ist, wann hat es von Ihnen das letzte Mal Applaus gegeben, die letzten 5,5 Jahre? Also als Klakör dieser Regierung sind Sie derzeit ziemlich arbeitslos, wollte ich Ihnen sagen. Und das wahrscheinlich auf Dauer. Denn wenn Sie am Beginn damit einleiten, diese Regierung ist stabil, dann frage ich mich, in welchen Werten, Herr Dr. Bornmeiner, ist diese Regierung stabil? Sind es die höchsten Arbeitskosten, die höchsten Lohnnebenkosten im OECD-Raum? Ist es der Komplettabsturz unserer Industrie im EU-Raum auf den letzten Platz, wo uns Italien, Polen, Spanien und Slowakei im Industrieaufschwung abgelöst haben und wir uns im Abschwung befinden? Sind die Zahlen, dass wir ein Minuswachstum von, also einen Rückgang von 0,5% haben als einziges EU-Land, Herr Dr. Bornmeiner, ist das stabil? Ist die Rezession stabil, die spürbar ist? Die Inflation, die dauerhaft bei 3% liegt und uns in Wahrheit den Geldwert Monat für Monat um 3% raubt? Oder sind es die 400.000 Arbeitslose, wo man nicht stabil ist, wo offenbar noch Luft nach oben gesehen wird, wo wir auf bald 500.000 zurattern? Oder ist es stabil, weder lesen noch schreiben noch rechnen zu können, eine Regierung, die von 6 Milliarden Defizit ausgegangen ist und jetzt 54 Milliarden? Oder ist es stabil, die Erhöhung der Pensionen, nämlich jener, die eigentlich eine Leistung gebracht haben und nun dafür bestraft werden, dass sie 45 Beitragsjahre gearbeitet haben? Oder jene, die die doppelten E-Card-Gebühren zahlen müssen, die doppelten Reisepassgebühren zahlen müssen und dann lesen, dass eine Asylbewerberfamilie 9.000 Euro bekommt, währenddessen die gleiche Familie mit 7 Kindern, wo die Eltern berufstätig sind, also auch eine 9-köpfige Familie, eine österreichische Familie, durch Arbeit nur 4.500 Euro lukrieren kann? Was ist stabil ungerecht? Also was ist an dieser Regierung stabil? Die einzige Stabilität, die sie hat, dass sie eine massive Verachtung gegenüber den Bürgern zeigt, nämlich mittlerweile mehr als ein Drittel der Bürgerinnen und Bürger, das ist die FPÖ mit dem Kickel, die mittlerweile in den Umfragen bei 35% liegen. Nur ich habe es Ihnen schon vor 100 Tagen gesagt, Herr Dr. Bornmeiner, das hätten Sie auch wissen können. Es ist zu wenig, gegen die FPÖ zu sein. Das ist kein Zukunftsprogramm für ein Land. Ich sage es nur heute und wiederhole es einmal mehr.
Ist das das Problem der Regierung, dass der Kitt sozusagen die Antikoalition zu Kickel ist?
Die ist definitiv ein Kitt und ich halte es auch für einen legitimen Kitt. Ich halte es auch für einen guten Kitt.
Also
ich
finde, auf Dauer natürlich bräuchte die Regierung mehr Offensivmaßnahmen, Reformen etc.
Das ist genau der entscheidende Punkt. Sie wird genau das Gegenteil bewirken, nämlich ein Kickel-Förderungsprogramm sein, wenn sie jetzt nicht in die Gänge kommt. Die Idee dahinter, keine Extremisten an die Macht zu lassen, Menschen, die sich selber sagen, ein Orden zu tragen, wenn sie als Rechtsextreme bezeichnet werden, das verstehe ich. Das Das finde ich gut. Ich finde, Leute wie Herbert Kickl und seine Freunde darf man nicht an die Macht lassen. Aber das reicht nicht. Weil wenn man jetzt nicht genau das macht, worüber wir gesprochen haben, tatsächlich dafür sorgen, dass die Wartezeiten auf einen Arzttermin maximal 14 Tage betragen. Das wurde uns versprochen. Wenn man dafür sorgt, ein zweites Kindergartenjahr und dass die Kinder, kein Kind in Österreich hungrig aus der Schule kommen soll. Das wurde uns versprochen im Wahlkampf. Wenn man dafür sorgt, dass die Menschen wieder mehr verdienen, wenn sie arbeiten gehen, als wenn sie nicht arbeiten gehen. Das hat man uns versprochen. Also wenn diese Versprechen nicht eingelöst werden, dann verstehe ich, wenn die Menschen wütend sind, und dann verstehe ich, wenn sie die FPÖ wählen. Aber niemand soll uns sagen, die Versprechen, die die Parteien im Wahlkampf gemacht haben, wären nicht finanzierbar, nachdem wir gesehen haben, was Magnus Brunner und Karl Nehammer mit unserem Steuergeld die letzten Jahre aufgeführt haben. Weil da wurden manche Betriebe, viele Betriebe, ob das im gastronomischen Bereich oder in anderen Bereichen war, überfördert. Da haben manche Steuergeld bekommen, ohne dass es notwendig gewesen wäre. Egal, ob das jetzt im Fußballbereich war oder woanders. Da sind die Millionen und die Milliarden locker gesessen und die wurden wirklich nicht nur mit der Gießkanne, sondern mit dem Feuerwehrschlauch ausgeschossen. So quasi, wer nicht mit drei auf dem Baum ist, der wird gefördert. Und jetzt wundern wir uns, dass wir ein riesen Budgetloch haben und dann sagt man, man muss ausgerechnet dort sparen, wo die Menschen sich nicht wehren können. Und ich frage mich tatsächlich, warum muss, auch wenn es ein budgetär geringfügiger Beitrag ist, die Anhebung der Sozialversicherungsbeiträge von Pensionisten, aber die Auswirkungen bei den Menschen, die für die 10 oder 15 Euro mehr oder weniger im Monat ein Riesenunterschied ist, die sind gewaltig. Und ich verstehe nicht, wie man sich auf der einen Seite hinstellen kann und sagen kann, es ist eine budgetäre, staatspolitische Notwendigkeit, bei den Pensionisten zu kürzen, die Familienbeihilfe nicht zu valorisieren und gleichzeitig die Frechheit besitzen, Energiekonzernen, großen Konzernen, zig Millionen an Zuschüsse zu geben, damit sie noch billiger produzieren können. Das geht sich für mich nicht aus. Und da muss ich aber ehrlicherweise sagen, bin ich von der Freiheitlichen Partei genauso enttäuscht. Weil wenn ich dann lese, der Freiheitlichen Partei gehen die Energiekostenzuschüsse für die Großindustrie nicht weit genug. Sie finden, das ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, da muss doch viel mehr Geld in die Konzerne fließen. Dann frage ich mich, was ist das für Opposition? Wie gesagt, Herr Gross, ich würde überall dort, wo der Herbert Kickl den Finger in die Wunde legt und zu Recht, meiner Meinung nach, zu Recht die Frage stellt, warum ist für das und das und das ein Geld da, siehe Dienstwagendebatte oder Büro für einen Bürokratisierungsbeauftragten und so weiter, da bin ich voll auf der Seite von Herbert Kickl. Da unterstütze ich ihn auch dafür. Aber wo ich ihn nicht unterstütze, ist, wenn ich mir dann anschaue, was sind denn die wirtschaftspolitischen Empfehlungen des Herbert Kickl und seiner Partei, nicht böse sein. Die sind meiner Meinung nach nicht diejenigen, die unser Land jetzt braucht.
Lassen wir uns doch durch irgendwelche Orchideenthemen und Nebelgranaten nicht ablenken. Natürlich könnten wir jetzt leidlich über die zwei Dienstwegen des Herrn Schellhorn diskutieren. Aber wissen Sie was, diskutieren wir? Ja, diskutieren wir über den Ursprung Ihres Unmutes. Und natürlich verstehe ich Sie. Ich meine, Sie fühlen sich verraten. Das würde ich nachvollziehen können. Da haben Sie wirklich guten Gewissens für den Andreas Babler-Wahlkampf gemacht. Und haben so viel für ihn gepostet und haben gesagt, er ist so eine Zukunftshoffnung und er wäre der bessere Kanzler. So wie sie es für den Karl Nehammer ja auch gemacht haben, die christlich-soziale Alternative. Und jetzt sind sie halt enttäuscht, wie ein kleines Kind, dem er das Matchbox-Auto weggenommen hat. Das verstehe ich. Glauben Sie mir, Sie haben mein Mitgefühl, was das betrifft. Das verraten zu werden, ist nichts Einfaches im Leben. Also Sie haben sich darauf verlassen, dass dieses Land gerechter wird. Und dann sehen Sie, dass dieser Andreas Babler und dieser Matterbauer 5 Milliarden bei den Banken losen, 5 Milliarden bei den Banken losen und bei den Pensionisten einschneiden. Ja, da war er die auch grantig. Vor allem, wenn Andreas Babler der sogenannte Social Fighter war in ihren Augen, der bessere Kanzler, wie sie geschrieben haben, der tolle Bursch, der Hecht im Karpfenteich, der das Land in die Zukunft führt. Und dann regen sie sich zu Recht auf über dieses 100-Milliarden-Defizit, also 54 Milliarden und 100 Milliarden bei Corona, kostet es, was es wolle. Und dann ärgern sie sich wie ich über diesen Magnus Brunner und vor allem über den Karl Nehammer. Und dann lesen sie in der Zeitung, dass ausgerechnet der Babler und der Matterbauer die Bestallungsurkunde unterschrieben haben.
Ich habe ihn kritisiert.
Mit drei analphabetischen X, also AX.B. Ja, T für Dreiskirchen, Fan Dreis, ja, so, vom Herrn Babler, der Herr Babler, alle in der Regierung sagen, Charlie, das hast du super gemacht. 100 Milliarden Corona, weg, 54 Milliarden Defizit, weg. Aber weißt du was, als Belohnung kriegst du einen Jackpot. Lebenslang bis zum Ableben 34.000 Euro, brutto für netto, 14 Mal im Jahr. das wird mich auch ärgern.
Na,
oder dass es ausgerechnet eine sozialdemokratische Regierung ist, die das Pflegegeld, die Erhöhung aussetzt. Das Pflegegeld. Da geht es um Menschen, denen wir nicht etwas wegnehmen, dass sie weniger nach Cesolo fahren können oder nach Lignano, nach Litschi, sondern da geht es um Leute, die im Pflegebett liegen und sie die Pfleger nicht mehr leisten können. Das würde ich verstehen. Aber ich bitte Sie nur eines. Kompensieren Sie Ihren Hass nicht auf Herbert Kickl. Der kann nichts dafür, weil Sie am Anfang schon wieder so sprachliche Unschärfe. Extremisten. Glauben Sie vielleicht, dass der heutige Tag uns vielleicht auch ein wenig mahnt, sprachlich exakter zu werden? Der Herbert Kickl ist kein Extremist. Extremisten kennen wir aus den Zeitungen. Sie morden. Sie befinden sich im Krieg. Sie verüben Terroranschläge. Das sind Extremisten im Sprachwortschatz und Sprachwortgebrauch der deutschen Sprache. Schütt man nicht immer das Kind mit dem Bad aus. Wenn man politischen Gegner haben geschenkt, dann kritisieren wir den politischen Gegner. Aber bitte nicht, betaufen wir sie nicht als Extremisten und in weiterer Folge die Stufe ist nur mehr der Terrorist. Lernen wir doch etwas daraus, dass diese Abwärtsspirale der Emotionalisierung, dieser demagogische Wettlauf am Ende uns allen nichts bringt. Ich formuliere auch überspitzt, aber ich bitte Sie halt irgendwann einmal zu sagen, der Kickl ist ein rechter Politiker, möglicherweise ist er ein Rechtspopulist, alles drum und dran, aber doch kein Extremer oder Radikaler oder Extremist. Er war Innenminister der Republik und hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Sie kritisieren, dass er eine Reiterstaffel zum Vorbild haben wollte, wie in London, wie in Deutschland, wie in München, wie in vielen europäischen Großstädten, um bei Demonstrationen, Ausschreitungen besser agieren zu können. Aber deswegen ist er doch kein Extremist. Und er ist auch im Übrigen nicht entlassen worden wegen Extremismus, sondern er ist entlassen worden, weil der Sebastian Kurz einen politischen schweren Fehler gemacht hat. Also lassen wir die Kirche.
Herr Gross, ich finde das großartig. Ich will von Ihnen nie wieder Klimaterrorist hören.
Ja.
Okay. Ich will von Ihnen nie wieder politischer Amokläufer hören.
Ja, haben Sie ja vollkommen recht.
Okay, also wenn wir heute die Stunde der Läuterung des Gerhard Gross-Erleben hier live im Fernsehen...
Sie sollten zumindest für heute halten.
Nein, das finde ich super. Ja. Ich unterstütze das. Deswegen sage ich ja... Nein, ich finde das wunderbar. Herr Gross,
beim Klimaterrorist geben Sie Ihnen vollkommen recht.
Erkannt.
Das ist ja jetzt die Hamas-Gretel. Ja. Die ist ja kein Klimaterrorist.
Genau, da können wir nachher schon drüber sprechen.
Das ist die Hitlerjugend, das ist wieder was anderes.
Nein,
ja.
Genau, aber
den Angriff auf Gaza.
Aber sehen Sie jetzt genau das. Wir sind inzwischen, und das ist das, wo ich... Nein, das ist wichtig. Das ist jetzt wirklich wichtig. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir erkennen, in was für einer Zeit der sprachlichen Radikalisierung wir uns befinden. Wo wir ja auch erlebt haben, dass Menschen auf die Straße gegangen sind und von Corona-Diktatur gesprochen haben, sich selber als die neuen Juden bezeichnet haben, einen gelben Stern auf die Brust geklebt haben und gesagt haben, wir müssen mit der Einsperrpolitik der illegitimen Diktatur abrechnen.
Oder mit Flammenwerfer.
Oder mit Flammenwerfer, Grillen, genau. Oder so wie Sie mit dem Bajonett aufspießen wollte.
Ich wollte niemanden, ich habe noch nie jemanden aufgespießt.
Nein, Sie haben es nicht gemacht, aber Sie haben es gesagt.
Mich wundert es ja, dass Sie überhaupt einen
Waffenschein gehabt. Und das ist der entscheidende... Nicht persönlich werden.
Ich habe nur eine Frage.
Anstand.
Verlässlichkeit.
Herr Gross.
Verlässlichkeit.
Der Punkt ist, Sie mahnen meiner Meinung nach zu Recht ein, dass wir am heutigen Tag eine sprachliche Abrüstung machen sollten. Ich sage Ihnen, ich würde mir wünschen, dass sie nicht nur für den heutigen Tag gilt, sondern dass sie dauerhaft gilt, weil ich glaube, es gibt einen Zusammenhang zwischen der Radikalisierung, die wir in der Gesellschaft erleben, und der Radikalisierung, die wir in der Sprache erleben. Und ich glaube, dass wir Grenzen wahren sollten, auch bei der Bewertung des politischen Gegners, obgleich ich Ihnen sagen muss, schauen Sie mich an, obgleich ich Ihnen sagen muss, aber das ist wichtig, ich bin nicht Mitglied einer politischen Partei, ich mache auch keinen Wahlkampf für eine politische Partei. Sie haben mich in den letzten Jahren auch nie auf der Wahlkampfveranstaltung von irgendeinem Politiker erlebt. Und deswegen erlaube ich mir, Andreas Babler, in der Sekunde, wo Sie richtigerweise vorher gesagt haben, er die Erwartungen der Menschen enttäuscht, er die Pensionisten im Land enttäuscht, ihn auch dafür
zu kritisieren.
Aber du bist von Babler enttäuscht.
Selbstverständlich bin ich enttäuscht, weil ich habe eine Erwartungshaltung gehabt. Ich kenne Andreas Babler jetzt schon seit vielen Jahren. Ja? Ich kenne ihn seit mindestens 10 Jahren. Ich kenne ihn in unterschiedlichen Rollen und ich habe ihn eigentlich immer dafür geschätzt, dass er zum Beispiel wirklich ein aufrechter Fighter für die Kinderrechte war. Das war er wirklich immer, da kann man ihm keinen Vorwurf machen, und das, was er in Dreiskirchen alles bewegt hat. Nicht nur für die Flüchtlingskinder, sondern für Kinder generell. Das ist eine eindrucksvolle Bilanz. Und deswegen habe ich ihn unterstützt. Deswegen habe ich gesagt, ich möchte lieber einen Andreas Babler als Bundeskanzler haben und als SPÖ-Parteichef haben, als Leute, die nicht solche Visionen haben wie er. Aber dass er in der Sekunde, in der er im sogenannten Vizekanzleramt ankommt,
alle Weggefährten vergisst. Da geht es ja nicht um mich persönlich, ich würde mich ja nicht als einen Weggefährten bezeichnen. Aber ich kenne ihn und wenn ich sehe, wie er auf die eigene Programmatik, auf die eigenen Werte und auf die eigenen Zielsetzungen pfeift, weil er sich jetzt Vizekanzler nennen kann und jeden Tag 3 Postings davon macht, wie leibend es ist, Vizekanzler zu sein, dann reicht mir das nicht. Und ich habe diese Erwartungshaltung an Christian Stocker natürlich nicht. Ich habe an Christian Stocker überhaupt keine Erwartungshaltung. Ich habe das Gefühl, er hat an sich selber keine Erwartungshaltung, weil jeder weiß, dass der ein Interim ist. Ich habe auch keine Erwartungshaltung an die NEOS, weil ich die NEOS kenne als eine Partei, die Gerald Loacker hervorgebracht haben, der Arbeitslose oder Arme als faul und als Plage bezeichnet hat. Trotzdem oder gerade deswegen bin ich jetzt positiv überrascht von einer Beate Meinl-Reisinger und ihrer Performance als Außenministerin. Ich bin positiv überrascht von einem Christoph Wiederkehr als Bildungsminister. Und es gibt auch in der ÖVP und SPÖ-Regierungsmannschaft Menschen, die ich gut finde, weil ich sie nach ihrer Performance beurteile. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied zu jemandem, der tatsächlich parteipolitisch unabhängig ist. Ich schaue mir an, was die Leute machen. Und ich werde den Mario Kunasek als Landeshauptmann in der Steiermark danach bewerten, was er tatsächlich für die Menschen in der Steiermark verbessert hat, genauso wie ich Michael Ludwig bewerten werde entlang dessen, was er in Wien macht. Und ich glaube, wenn wir ein bisschen mehr weggehen würden von dieser klassischen parteipolitischen Bewertungsebene, dass man sagen, jemand, der bei der FPÖ ist, muss automatisch schlecht sein, jemand, der bei der SPÖ ist, muss automatisch gut sein, das stimmt doch alles hin und vorn nicht mehr. Lösen wir uns von dem und bewerten wir die Menschen entlang ihrer Taten. Das würde ich mir wünschen.
Schauen Sie, erstens, ich gebe Ihnen ja vollkommen recht, aber dann seien wir nicht ungerecht zu den Daten. Wie oft sind wir bei Daten ungerecht und übertreiben? Schauen Sie, wenn wir jetzt noch einmal zu dem Thema von heute zurückkommen, empfinden wir die 100 Tage gut oder schlecht? Dann habe ich mir jetzt wirklich die Mühe gegeben, diese 100 Tage der Regierung zu analysieren und ich finde tatsächlich zu 99,9% nur Schlechtes und sehe, dass die Regierung in Wahrheit sehr, sehr in eine falsche Richtung wandert. Wir haben genau einen Punkt. Wir haben die Mietpreisbremse, und zwar die im Genossenschaftsbereich oder im öffentlichen Bereich. Das ist aber auch schon alles. Okay? Dafür brauche ich keine neue Regierung. Und selbst die, da werden wir ein Problem bekommen, wenn die Altbaubesitzer, denen die Wohnungen gehören, dann gezwungen sein werden, in 3-4 Jahren aufgrund der geänderten Inflationskosten, Herr Dr. Bornmann, ihre Häuser zu sanieren und sie dann die Mieter fragen, warum das Haus unterm Hintern wegschimmelt, aber der Vermieter, also der Hausbesitzer, in Wahrheit kein Geld hat. Ja? Weil der Zement, der Handwerker, der Techniker wird ja mehr wert. Ja? Aber die Mieter, die Vermieter haben immer weniger Geld. Wir müssen einmal erkennen, dass wir alle im selben Boot sitzen. Wirtschaft und Konsumenten, all das bildet Wirtschaft ab. Politiker und Wähler, auch das bildet die Zukunft ab. Wir sitzen alle im selben Boot. Diese Spaltung, die wir jetzt seit 2015 erleben, zuerst wir schaffen das, dann die Corona-Kiste, diese Ukraine-Kiste, diese Vergiftung unserer Gesellschaft durch politische Fehlentscheidungen einer kleinen, abgewählten, längst abgewählten Elite, das ist ja in Wahrheit unser Hauptproblem. Und dieses Problem bildet sich ja seit 6-7 Jahren in unserer Diskussion da ab. Bei Klimaterroristen gebe ich Ihnen recht. Der Wort Terrorist ist einmal per se etwas ganz was Grausliches. Aber wissen Sie was, Herr Dr. Bornmänner, ich kann lang nicht so apodiktisch überheblich urteilen wie Sie, weil bei mir ist immer noch, immer am Ende ein leichtes Grinsen im Gesicht. Wenn Sie da vom Leder ziehen mit Extremismus und Radikalismus und alles drum und dran, dann verletzen Sie auch sehr viele Wähler, zum Beispiel der FPÖ, die selber sagen, dieser Sauerei will ja keine radikale oder extremistische Partei. Und die Klimaterroristen, die nehmen zurück, das heißt in Zukunft Hamas-Gretel, Herr Dr. Bornmänner, und Ihre Parteimitgliedschaft werfe ich Ihnen auch nicht vor, weil Sie ja keine mehr besitzen, das nehme ich zur Kenntnis, Sie sind unabhängig, weil Sie haben für dieses Leben und für das nächste Leben eh schon nur Parteimitgliedschaften konsumiert. Da will ich Ihnen nicht nur eine vorwerfen.
Ja, ich glaube, ich hatte eine weniger als Sie, also insofern ist das jetzt nicht so.
Nein, ich war nur bei FPÖ und BZÖ.
Ja, genau.
Und ich war wo? Das ist aber dieselbe Familiengruppe.
Ach so.
Parteiengruppe.
Also hat mir da halt.
Also eine rechtskonservative, freiheitliche Gruppierung. Von ÖVP zu SPÖ habe ich es nicht geschafft.
Nein, aber wissen Sie, dass der linke Rand der ÖVP sozialer ist als der rechte Rand der SPÖ?
Wirklich?
Ja, eben genau. Katholische Arbeiterbewegung.
Machen wir mal ganz kurze Werbepause und dann.
Halten Sie einfach die Luft und nachdenken, trinken Sie aber.
Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Ja, wir kommen zurück auf OE24TV. Wir sprechen auch noch über die Außenpolitik und in dem Fall über Los Angeles. Da spielen sich derzeit wüste Szenen ab, muss man sagen. Das Ganze hat begonnen mit sehr strikt durchgeführten Abschiebungen von der Behörde der ICE von Donald Trump. Das hat zu Protesten geführt, massiven in Los Angeles. Und Donald Trump hat jetzt sogar die Nationalgarde dort aufmarschieren lassen. Die liefert sich Straßenschlachten mit den Protestierenden oder vice versa. Kann man jetzt so oder so sehen. Wie siehst du diese Proteste, die da derzeit in Amerika über die Bühne gehen?
Ich glaube, es sind zwei Themen, die man differenzieren muss, auch wenn sie zusammenhängen. Das eine ist quasi, was ist der Anlass für die Proteste? Das ist die rigorose Abschiebungspolitik des Donald Trump, die für sehr, sehr viel Unmut bei den Menschen sorgt. Zum Beispiel in Kalifornien, aber nicht nur dort, wo der Staat Kalifornien, aber auch andere Bundesstaaten in den USA sagen, wir beteiligen uns daran nicht. Das ist ungesetzlich, es ist unethisch, es verstößt gegen die Menschenrechte und deswegen wollen wir das so nicht. So, das ist mal eine legitime Position der regionalen Politik vor Ort, die deswegen sagt, wir unterstützen die Bundesbehörden bei der Durchführung dieses Rechts nicht. Das ist die eine Ebene. Die andere Ebene ist, dass es Menschen gibt, die das zum Anlass nehmen, um ihre Wut und Enttäuschung, die ich nachvollziehen kann, die ich aber nicht so kanalisieren wollte, auf die Art und Weise rauslassen, dass sie sich Straßenschlachten liefern. Und die dritte Ebene, und jetzt wird es richtig gefährlich, weil jetzt geht es von einem lokalen Konflikt hin zu einer Debatte, wo wir uns die Frage stellen müssen, und das tun immer mehr internationale Beobachter, die nicht im Verdacht stehen, links zu sein, welche Ausprägungsformen von Faschismus braucht man eigentlich noch, bis wir Donald Trump das nennen, was er ist, nämlich ein Faschisten. Und das, was wir jetzt erleben, dass nämlich die Polizei auf Journalisten feuert, es gibt ja inzwischen im Netz kursierende Videos, wo man sieht, eine australische Reporterin redet gerade, gibt ein Interview und hinter ihr taucht der Polizist auf und ballert ihr einfach drauf, ohne dass sie irgendwas falsch gemacht hätte. Also diese Einschränkung der Medienfreiheit, diese enorme Gewalt, es gibt auch Videos, wo man sieht, dass extra über Demonstranten drüber geritten wird und so weiter. Das ist eine Schweinerei sondergleichen und ich erwarte mir eigentlich von jenen, die immer für die Meinungsfreiheit und Demonstrationsfreiheit und so weiter eintreten, ein klares Signal, dass wir, egal wo das passiert, dagegen vorgehen. Was wir in den USA aber grundsätzlich haben, ist diese enorme Polarisierung. Ich fürchte, die wird, ob wir das jetzt in Bezug auf die Einwanderungsdebatte oder ob wir das in Bezug auf die Palästina-Krise haben, weil das ist ja auch in den USA ein viel größeres Thema als bei uns in Wirklichkeit, weil da gehen auch hunderttausende Menschen oder Millionen auf die Straße. Wir haben eine Polarisierung, das macht mir wirklich große Sorgen. Und Donald Trump sorgt mit seinen Aussagen, wir haben gerade vorher über sprachliche Gewalt gesprochen, wir haben gerade vorher darüber gesprochen, dass man mit gewissen Termini aufpassen sollte. Donald Trump ist jemand, der macht sich in offiziellen Tweets lustig über den Namen von dem Gouverneur dort, nennt ihn Abschaum. Das wäre so, wie wenn Gerald Gross als Bundeskanzler über Stelzengesicht Andreas Babler in offiziellen Tweets twittern würde. Also, weißt du, wenn ein Politclown in einer Talkshow etwas sagt, dann ist das eine. Kann man geschmacklos finden, kann man lustig finden, man kann einschalten, man kann abschalten, ist okay. Aber wenn der Präsident der Vereinigten Staaten der USA einen gewählten Gouverneur als Abschaum bezeichnet und sagt, er wäre dafür, dass er inhaftiert wird und sagt, er schickt nicht nur die Nationalgarde, wie man das unter Kennedy und der Rassentrennung erlebt haben, wo er Bundesrecht durchsetzen wollte, sondern auch die Navy Seals oder die Marines dorthin, also reguläre Truppen im Inland, das ist eine Grenzüberschreitung. Und jetzt glaube ich, wirklich ist der Punkt erreicht, wo wir sagen müssen und wo wir auch die Verbündeten von Donald Trump in Österreich und Europa auffordern müssen, sich endlich zu distanzieren von diesem Typen, der nach Einschätzung von Fachleuten, die wie gesagt nicht im Verdacht stehen, links zu sehen, eindeutig Merkmale des Faschismus in seiner Politik lebt.
Grundsätzlich, jetzt machen Sie hier den Rüttli-Schwur. Wir werden uns bessern. Mehr Kulpa, mehr Maxima Kulpa. Wir werden sprachlich exakter werden. Und bei der erstbesten Gelegenheit nennen Sie Donald Trump einen Faschisten. Und zwar anhand, nennen ihn so. Nein, Sie nannten ihn einen Faschisten.
Ja, Fachleute
und
nennen
zwar,
ihn so.
Ja, welche Fachleute? Jene, die Hitler-Vergleiche machen und damit die Schrecken des Nationalsozialismus verharmlosen, weil ihnen inhaltlich die Debatte ausgeht. Fachleute wie eine Saskia Esken, die behauptet, die Deutsche Partei ist eine Nazi-Partei und dabei vergisst, dass die Nazis 7 Millionen Juden umgebracht haben. Meinen Sie diese Experten?
Und wer bestimmt, welcher Experte dann am Ende ex cathedra recht spricht und welcher nicht? Irgendwelche Scheinexperten, die mit 22 von irgendwelchen Universitäten runtergeflogen sind, dann in den Öffentlich-Rechtlichen gezerrt werden und dann großartig Urteile sprechen oder solche Clowns wie Sie. Im Übrigen herzlichen Dank für das Kompliment, das gebe ich gerne zurück. So, und jetzt sind wir bei einem entscheidenden Thema.
Ich sag's Ihnen nachher.
Und jetzt sind wir bei einem entscheidenden Thema. Der Donald Trump hat eine Ermächtigung, als US-Präsident Dinge anzuordnen. Die, die das bekämpfen wollen, haben die Ermächtigung und das Recht, vor Gericht zu gehen. Dieses Abschiebegesetz des Donald Trump, das im Übrigen demokratisch zustande gekommen ist und ja nur bedeutet, dass sich illegal in den USA Aufhältige und Kriminelle abgeschoben werden, wurde vor Gericht bekämpft. Vor einem ordentlichen US-Gericht. Und jetzt raten Sie mal, wer Recht bekommen hat. Der Faschist? Der Faschist Trump bekommt von, möglicherweise ist das Gericht dann auch faschistisch, hat er alles in 6 Monaten in eine Diktatur verwandelt, bekommt Recht. Der Gouverneur von Kalifornien in Los Angeles sitzend weigert sich, geltendes und durchjudiziertes Recht durchzusetzen. Im Übrigen, das auch der Vernunft entspricht, weil Leute illegal in einem Land sind, gern wieder ausgebracht. Die haben kein Aufenthaltsrecht. So, Kriminelle haben kein Aufenthaltsrecht. Er setzt das um, was Sie bei jedem Einzelfall darin tun. Sie selber sagen, Asylverfahren sind außerhalb Europas durchzuführen. Zitat Born Männer. Kriminelle sind abzuschieben. Zitat Born Männer. Der Faschist Trump tut das, was Sie hier seit 6 Jahren unter dem Eindruck einer gekünstelten Betroffenheit darin nicht mehr zum Besten geben. Jetzt tut das, dann ist er Faschist. So, und gegen dieses Gesetz und gegen diese rechtliche Durchsetzungskraft wehren sich plötzlich tatsächliche gewaltbereite Gruppierungen. Terroristen sind es noch keine, Bomben haben sie nicht geschmissen. Aber Steine, Molotow-Cocktails, Fahnen der Hamas wehen dabei, Vermummte etc. Also durchwegs gewaltbereite Menschen. Und die attackieren plötzlich Polizisten. Solche Polizisten, die heute den Tatort in Graz gesichert haben, die, um ja unser Leben zu retten, ihre Arbeit in den Dienst der Allgemeinheit stellen und dann erklären sie die Polizisten, die dort ihren Dienst versehen in Los Angeles, sind die Knechte eines Faschisten oder sind sie die Durchsetzer des amerikanischen Rechts, das ausjudiziert worden ist. Also wenn man schon von politisch korrekter, sprachlicher Genauigkeit reden, dann halten sie sich einmal selber dran.
Gerne.
So, und die zerlegen jetzt die letzten 3 Tage dieses ganze Los Angeles. Und besonders treffend ist dann das sogenannte Öffentlich-Rechtliche. Und damit komme ich auch zum Schluss. Der Öffentlich-Rechtliche schreibt heute, nämlich der ORF, gell? Schreibt heute, ist besonders gut. Nach dem Beginn des Einsatzes der Nationalgarde im Raum Los Angeles, also gestern, ist es laut Medienberichten zufolge am Sonntag zu ersten Konfrontationen zwischen Exekutive und Demonstrierenden gekommen. Zum Teil soll Tränengas eingesetzt werden, zudem Rauchgranaten und Pfefferspray, es gab Festnahmen und Verletzte. Heute abrufbar um 7.56 Uhr auf ORF on. Schreibt der ORF. Weil gestern Donald Trump die Nationalgarde in Gang gesetzt hat, ist es von gestern auf heute zu Ausschreitungen gekommen. Das ist eine glatte Lüge. Zuerst war die Ausschreitung, der Gouverneur und der Bürgermeister wehren dem nicht her. Und daher sendet Donald Trump die Nationalgarde, um dann in einem anderen Tweet zu schreiben, bereits am Freitag, also auch ORF, dann sich selbst zu widersprechen, bereits seit Freitag war es im Raum Los Angeles zu Protesten gekommen. Also, seit gestern gibt es tätliche Auseinandersetzung, Rauchgas durch die böse Polizei und das böse Militär. Aber am Freitag, dort wo die meisten Rotkreuzautos und Feuerwehrautos in Los Angeles gebrannt wurden, ist laut ORF nur zu Protesten gekommen. Das waren nach Razzien von vermummten und bewaffneten Beamten der US-Behörden, die auch für Abschiebung, also was macht der ORF? Der ORF erklärt, dass die amerikanischen Behörden die SS sind und die SA, die Sturmstaffel, so, und die vermummt durch die Gegend rennen, illegitimes Recht des Präsidenten faschistoid umsetzen und die armen Demonstranten, die Polizisten massakrieren, grillen, verletzen, plündern, durch Straßen rennen, Geschäfte aufbrechen, friedliche Demonstranten im Sinne der 68er sind. Und dann kommen sie da daher und flöten das Gleiche für die Hamas-Flaggenträger. Okay, sie sollten ihren politischen Kompass neu ausrichten.
Also, Sie haben vorher danach gefragt, wer derjenige ist, der Donald Trump als Faschisten oder seine Politik als faschistisch bezeichnen. Ja. Kann Vance, nur zwei Leute, ja. Na, J.D. Vance ist
sein
Vizepräsident. Ja. Ja. Nein, aber nein, Jason Stanley, Yale-Professor, der die USA inzwischen verlassen hat, oder Timothy Snyder, Historiker. Also das sind alles
waren aber zwar keine großen Verluste, sie kommen nicht nach Europa.
Nein, aber das sind alles renommierte Leute, die sich einfach anschauen, was macht Trump, wie spricht er, welche Politik setzt er und so weiter. Wie auch immer. Das ist eine. Das andere ist die Bürgermeisterin von L.A. Es ist nicht ein Bürgermeister, und das muss man schon gendern, weil es eine Frau ist.
Ja gar nicht
also die Bürgermeisterin
Sie mit
von L.A.
Hin, was immer, was Sie wollen.
So, die Bürgermeisterin von L.A. und der Gouverneur von Kalifornien haben beide gesagt, wir sind nicht überfordert. Wir brauchen die Nationalgarde nicht. Wir brauchen auch die Navy Seals oder die Marines nicht. Wir kriegen das schon unter Kontrolle.
Haben Sie?
Aber Donald Trump hat sich entschieden, Öl ins Feuer zu gießen. Donald Trump hat sich entschieden, auf dem Rücken der Ärmsten der Armen, nämlich der Migranten im Land, die in Kalifornien und in Texas mit Windeln an den Fließbändern stehen, zum Teil, ja, und die Drecksarbeit machen, zum Beispiel für die Fleischindustrie, weil es keine Arme mehr machen möchte. Die werden jetzt in einer Symbolpolitik mit besonders harter Hand von Donald Trump abgeschoben. Kinder werden abgeschoben, Familien werden auseinandergerissen und dagegen wehrt sich die Zivilgesellschaft. Und die Bürgerinnen und Bürger in Kalifornien nehmen ihr verbrieftes Recht auf Demonstration und Widerspruch wahr und sagen, wir wollen das
Autos ab.
Nein, das machen sie ja nicht.
Und plündern.
Und wenn wir dann sehen, Herr Gross, dass die Polizeikräfte, wo ich mir denke, wie krank muss man eigentlich sein, das muss ich Ihnen jetzt schon sagen, dass man die Einsatzkräfte von Graz, vom Amoklauf heute in eine Verbindung bringt mit den Einsatzkräften in den USA, das ist niederträchtig, Herr Gross, das weise ich aufs Schärfste zurück, weil das, was wir erlebt haben, nämlich, dass jemand vor laufender Kamera auf Journalistin schießt oder dass mehrere Polizisten auf berittene Polizisten über Demonstranten drüber reden.
Wer soll auf Journalisten geschossen?
Da könntest du doch nachschauen.
Ja, Reporter ist angeschossen.
Eine Reporterin ist am Unterschenkel angeschossen worden und bis heute weiß man nicht, aus was für einer Seite die Kugel gekommen
ist. Ich hab's gesehen. Es ist live.
Sie haben den Polizisten gesehen,
der schießt? Ja, natürlich.
Nein, Sie haben auf TikTok genau ein Video gesehen, dass diese Dame selbst sagt, sie moderiert und plötzlich sagt, au!
Nein!
Man sieht, und kein Mensch bis heute weiß, von was für einer Seite die Kugel
ist. Genau so ist es.
Man sieht
genau
den Polizisten, wie er...
Ja, natürlich.
Sie,
Herr Dr. Also
entschuldigen Sie bitte. Wenn ein Journalist sich mitten in eine Art Kriegsgebiet begibt...
Dann ist er selber schuld.
Ein Kriegsgebiet.
Dann ist er selber schuld.
Ein Kriegsgebiet begibt, wo die friedlichen Demonstranten, wie Sie sie nennen, Geschäfte plündern, fremde Menschen, Unbeteiligte auf der Straße niederschlagen, schwer verletzen, Autos anzünden, Polizeiautos von einfachen Polizisten mit Pflastersteinen attackieren, dann handelt es sich nicht um friedliche Demonstranten, sondern dann handelt es sich langläufig bekannt unter einem gewaltbereiten Mob, der samt und sonders eingesperrt gehört. Herr Bornmähner, okay? Wenn einer sich gegen das demokratisch eingeräumte Gewaltmonopol des Staates zur Wehr setzt, den Staat zu attackieren beginnt, wo es Polizisten nur darum geht, die öffentliche Sicherheit aufrechtzuerhalten, dann gehört er eingesperrt. Wenn einer sich gegen unsere Polizisten die Waffe erhebt, gehört er am Ende erschossen, wenn er es nicht besser versteht. Dann spreche ich mich dafür aus. Warum? Weil die Polizisten ihr Leben riskieren, um unsere Gesetze durchzusetzen.
Ich kann Ihnen das gerne hier zeigen. Sekunde.
Ja, suchen Sie ruhig. Ja?
Sekunde 13. Das sieht man wunderschön.
Das Video,
Da ist die Reporterin.
Ja, und wo sind die Polizisten? Wo sind wo die Kugel
ist? Und da sieht man den Polizisten, wie er gerade feuert.
Ja, kann eine andere Kugel gewesen sein.
Ach so, okay. Ja. Also, jetzt hören Sie mal auf, Jetzt reicht's. Also, wissen Sie, man kann über Fakten sprechen.
Ja,
und wenn es ein Video gibt, wo man sieht, dass der Polizist mit Absicht, mit Vorsatz...
In Zeiten von KI, sage ich Ihnen Folgendes.
Ja, okay.
Glauben Sie nicht alles, was Sie auf Ihren antifaschistischen Seiten alles daherlesen. Die glauben, dass heute Vollmond war und lauter solche Blödheit.
Gut, aber gehen wir zurück zum Ernst der Thematik, weil die
ist... Thematik ist, dass dort die Ausschreitungen eine massive Gewaltbereitschaft zutage fördern und Donald Trump das macht, wofür er gewählt worden ist. Illegale Menschen außer Landes zu bringen.
Ich möchte in Erinnerung rufen, dass wir vor gar nicht so langer Zeit Menschen auf dem österreichischen Ring, auf dem Wiener Ring hatten, die gemeint haben, sie wehren sich nur gegen die Polizeigewalt bei der Corona-Demonstration.
Ja.
Und sie hier gesessen sind und gemeint haben, wenn man die Demonstranten einkesselt, dann braucht man sich nicht wundern, wenn sie dann ausbrechen und gegen die Polizisten vorgehen. gehen. Und Sie haben damals gesagt, die Polizisten werden instrumentalisiert von der Regierung.
Die Polizisten haben dort bei der Einkesselung beim Unica-Gebäude einen falschen Befehl bekommen. Aha, okay? Und die Demonstranten, die während der Corona-Zeit, kann man nicht vergleichen, die haben nie keine Autos abgefackelt. Mhm. Es hat in Wien kein einziges Auto gebrannt durch die Corona-Demonstranten. Es wurden keine Pflastersteine geworfen.
Entwaffnen so Parlament.
Kein einziger. Das bildet sie ihr. Fangen
wir das Ganze kurz ein. Ja. Zum Abschluss ist ja die Frage, es zeigt ja diese extrem polarisierte Stimmung.
Was heißt extrem polarisierte Stimmung?
Naja.
Ja, illegal ist ihn abzuschieben. Der österreichische Innenminister hat vor 4 Monaten gesagt, er bringt die in Österreich ansässigen Asylbewerber, deren Asylgrund Syrer erloschen ist, wieder zurück. Bis heute hat er keinen zurückgebracht. Ja, wie willst du das denn sonst zurückbringen? Indem du sie aufsammelst, abschiebst, in Schubhaft gibst und aus dem Landes bringst. Ich verstehe nicht, wo das Problem ist. Wenn man sich einerseits wie Bornmena und alle dazu bekennt, Kriminelle abzuschieben und jene abzuschieben, die keinen Aufenthaltstitel haben, dann verursacht die Abschiebung auch unschöne Szenen. Sonst führen wir unseren Rechtsstaat ad absurdum.
Ja, nur die unschönen Szenen sind in dem Fall, muss man sagen, ja, weiten sich massiv aus, diese Proteste. Wie kriegt man das in den Griff, deiner Meinung nach? Wird man es in den Griff kriegen?
Nein, weil es zum Glück eine wehrhafte Demokratie ist, die USA, und weil es eine wehrhafte Zivilgesellschaft gibt. Nein, es gibt jemanden, der glaubt, er kann den Faschismus wieder einführen. Ja. Es gibt dort jemanden, der versucht, sich über geltendes Recht und die eigene Verfassung hinwegzusetzen. Und es gibt Bürgerinnen und Bürger zum Glück in Österreich genauso wie in den USA, die dagegen aufstehen, die verstanden haben,
und das Recht
wenn
brechen.
Unrecht zu Recht wird, wie Widerstand zur Pflicht.
Und das Recht
und das genau, nein, das tun sie ja nicht. Aber sie, sie schauen auch nicht.
Abgefackeltes Polizeiauto.
Darf ich jetzt fertig?
Aufbrochenes Geschäft.
Plünderungen.
Plünderungen.
Alles KI.
Ja, ja.
Das ist rechtsextreme KI.
Ja, ja.
Also, darf ich? Darf ich jetzt aussehen?
Der war gut.
Ja, ja. Nein, entschuldige.
Nein, der war gut.
Ja.
Aber er ist mir leider voll.
Ja. Also, das, was wir erleben, ist im Jahr 2025 Donald Trump, der angebliche Peacemaker, ist derjenige, der im Nahen Osten, in der Ukraine und auf den eigenen Straßen Öl ins Feuer gießt. Er ist kein Peacemaker, sondern er ist ein Warmaker. Und er ist derjenige, der den meisten Profit daraus schlägt, wenn die ganze Welt brennt. Er hat ein vitales Interesse daran, dass die gesellschaftliche Polarisierung weitergeht, deswegen heizt er sie ja an. Deswegen hat er im Wahlkampf von Migranten und vor allem von illegalen Migranten als Vergewaltigern, Terroristen und so weiter gesprochen. Und wenn in so einer Situation die Menschen sich dagegen wehren und sagen, wir haben Donald Trump satt, wir lassen uns von ihm unser Land nicht kaputt machen, dann verstehe ich das. Ich lehne natürlich alle Gewalt ab, aber genauso möchte ich darauf hinweisen, wenn da jetzt Polizisten beginnen, mit den Pferden über die Menschen zu reiten, obwohl das Pferd per se ja einen natürlichen Abwehrreflex hat, weil es einem Menschen nicht schadet. Also
das ist jetzt auch nur ein Verbrechen auf Tierschutz, oder was?
Natürlich ist es ein Verbrechen auf Tierschutz. Deswegen wollten wir
keine Aufstellung. Aber der Schlager Nachbarn, aufbrochene Geschäftslokale, ist alles super. Gell?
Eine Werbepause,
passt. Dann brennende Polizeipause.
Und dann super. Sprechen wir gleich weiter Kling. In unserem letzten Teil.
Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
So, willkommen zurück. Letzter Teil, Finale mit Sebastian Bornmena und Gerald Groß. Und jetzt sprechen wir abschließend noch über die Reise von Greta Thunberg und einigen Selfie-Aktivisten, die mit dem Boot nach Gaza fahren wollten, von der israelischen Armee aber gestoppt wurden und dann sozusagen nach Israel gebracht wurden. Ich meine, das war schon eine bisschen absurde Show, die Greta da abgezogen hat, oder? Was soll das bringen?
So sehr ich die Intention von allen Menschen verstehen kann, die sagen, angesichts der schrecklichen Bilder aus Palästina, aus dem Gazastreifen, können sie nicht tatenlos zusehen und wollen halt Hilfsmittel schicken und so weiter, das kann ich ja nachvollziehen. Das ist zutiefst menschlich und das ist auch zutiefst korrekt. Und jede Kritik an Vorgehen der israelischen Regierung im Gazastreifen geschenkt. Aber diese billige, dumpfsinnige PR-Aktion, wo am Schluss dann auch noch behauptet wird, muss man sich vorstellen, sie werden jetzt als Geiseln gehalten. Wie pietätlos will man noch werden? Also das ist für mich genau das, was wir vorher besprochen haben, diese komplette Grenzverschiebung. Es ist offensichtlich inzwischen völlig wurscht, wer was sagt und wer damit verletzt wird. Und ich glaube, Greta Thunberg ist sich nicht dessen bewusst. Ich meine, irgendwann endet der Welpenschutz oder der Schutz von chronisch Kranken, dass man sagt, man darf das nicht so bewerten, weil sie ist halt, ich kann mich erinnern an ein Video, wo sie mit einer Krake im Bild war, das ein eindeutiges antisemitisches Symbol ist, gegen die sogenannte jüdische Weltverschwörung, wo sie gemeint hat, so, ach so, nein, sie ist eine Autistin und die Krake ist quasi ein Symbol dafür, dass sie gut drauf ist oder irgendein Blödsinn. Ja? Aber irgendwann ist einmal Schluss mit dem Mitgefühl für Greta Thunberg und die Solidarität. Ich habe überhaupt kein Verständnis für solche depperten Aktionen, weil sie hilft damit auch den Palästinensern überhaupt nicht. Sie hilft damit maximal sich selbst, weil sie wieder mal in der Zeitung steht. Aber ich ärgere mich. Ich ärgere mich, dass wir über so einen Unsinn reden müssen und in der ganzen Situation nicht mehr sehen, wie wichtig es endlich wäre, dass dort Frieden herrscht. Wir erleben, dass dann Menschen auf dem Rücken von Palästinensern zu Wortentgleisungen ausrücken, wo sie eben meinen, Palästinenser sind eh nichts wert und werden gekauft für ein Stück Brot und keine Ahnung, was sie alles lesen musste, bis hin zu einem ganz, ganz seltsamen Schulterschluss von Rechtsextremen, die auf einmal Greta Thunberg abfeiern, weil es natürlich gegen die Israelis und gegen die Juden geht. Also wir erleben in diesem ganzen Konflikt so viele Grenzüberschreitungen, so viel Unsägliches und Widerliches, man findet kaum Worte. Ich glaube trotzdem, dass wir in all dieser Shitshow nicht vergessen sollten, da sind 2 Millionen Menschen, darunter ganz, ganz viele Minderjährige, die leiden. Die brauchen endlich Unterstützung, die brauchen endlich Frieden. Und ich hoffe, dass wir diesem Frieden näher kommen und dass wir diese dümmlichen, durchsichtigen PR-Aktionen in Zukunft weniger erleben werden.
Also, Gerald. Nein, erstens, ich bin einmal dankbar, dass auch hier Dr. Bornmähner einen Gesinnungswandel durchgeführt hat. 2022 hat er noch das Buch von Greta Thunberg großflächig beworben. 2019 hat er sie als weltweites Vorbild hier in diesem Studio gelobt. Aber was minderjährige Mädchen betrifft, kann man sie nicht so ganz ernst nehmen. Aber okay, lassen wir es also. Also, Greta Thunberg mit zweifelhaftem Geisteszustand möchte ich auch noch nachschicken. Also, Greta Thunberg ist jetzt nun nicht mehr ihre Freundin, wie Lena Schilling nicht mehr ihre Freundin ist, nehme ich auch zur Kenntnis, Kindesweglegung. Aber jetzt zu Greta Thunberg. Schauen Sie, dieses kleine blondzöpfige Einzeller, ja? diese vermenschlichte Steinflechte, Greta Thunberg, hat geglaubt, mit ihrer Selfie-Armada nach Israel zu fahren, um dort mit 3 Packungen Toastbrot schwedischen, ja, und 5 Packungen Thunfisch die Hungernden und Leidenden, 2 Millionen an der Zahl, zu ernähren. Nach dem Motto, wir fahren in ein christliches Land. Die
anscheinend auf der Reise eh selber gegessen.
Wirklich? Ja. So, dann kommen sie mit diesem Schiff, mit diesem Selfie-Schiff, voller geistig verirrt aus Deutschland, Großbritannien an und Sie hatten nichts mehr an Bord, also musste ihnen die israelische Armee verpacktes Brot geben, damit sie überhaupt noch was essen haben. Die sogenannten Weltenretter. Greta Thunberg fühlt sich als Christus, also als Christuinin, ja, als gegenderte Christininin, ja, und hat geglaubt, wenn sie nur ein Knäckebrot mitbringt, kann sie daraus 1 Million Knäckebrote machen. Und aus einer Thunfischdose Thunfisch, ja, kann sie 1 Million Thunfischdosen machen. Dann wird sie dort hops genommen von der israelischen Armee, schreit ins Fernsehen, ich werde gekidnappt. Und dann dort, aber jetzt wird es für mich ernst. Und die Rache der israelischen Armee war ja gar nicht einmal so blöd. Die hat ja sehr viel jüdischen Witz beinhaltet. Sie haben es einfach in ein Kino so gesetzt und gesagt, wisst ihr was, ihr werdet wieder abgeschoben. Wir bringen euch First Class mit der El Al wieder zurück. Aber vorher schaut euch einen Film an über die Gräuel der Hamas, wie 1.000 Menschen vergewaltigt, gesteinigt, am Leib verbrannt wurden.
Gut.
So, und das wollten die kleinen Nachkommen der Hitlerjugend nicht sehen. So, und ich hatte vor 4 Jahren schon meine Gründe, warum ich Greta Thunberg diese Asperger-Apokalypse nicht gefolgt bin. Weil ich das gewusst habe, was vorige Woche in alle Zeitungen gestanden ist, dass die Europäische Union selbst mit unserem Geld, Herr Juncker und Frau von der Leyen, mit Geld solche NGOs finanziert haben, um unsere eigene Industrie kaputt zu machen und uns in die Knechtschaft eines Ökokommunismus zu führen. Das hat nämlich jeder vergessen. Diese Greta Thunberg war in Wahrheit das trojanische Pferd einer sogenannten Klimabewegung, die gesteuert worden ist von Brüssel, von der Europäischen Kommission. Mit Geld? Nein, mit Geld. Sie können das lesen. Ich würde sagen, die Welt am Sonntag ist jetzt kein rechtspopulistisches Kampfblatt, oder?
Was
die Welt am Sonntag? Nein, glaube ich
nicht. Die Welt?
Nein, glaube ich nicht. Ist es ein rechtsextremes Blatt?
hat. Also wenn die Welt am Sonntag, wenn die Welt am Sonntag aus dem Mainstream kommen, Merkel verteidigen, den Herrn Merz verteidigen, plötzlich sagt, es gibt Hinweise und Beweise, dass die Europäische Kommission Millionen ausgeteilt hat, um solche Aktivisten zu unterstützen, die dann mit ihrer Jesus-Batschel, mit ihren Verfaulten überall hingegangen sind und gesagt, Schulstreik für Klima, Schulstreik für Klima.
Das bestreitet die Kommission
übrigens. Ja, ich weiß eh. Ja, die bestreitet da, dass sie die Impfstoffe illegal bestellt haben und keine Ausschreibung gemacht haben und die Masken. Diese Kommission, diese verbrecherische, das Konstrukt, geistig abnormer Rechtsbrecher, bestreitet viel. Nur man kommt halt auf immer mehr drauf, was diese EU macht. Dann passt für mich halt ein Bild zusammen. Ein gesteuertes Mädchen, das zuerst von jenen gesteuert worden ist, die Industrie kaputt haben und nun von den Linken gesteuert wird, die ihren israelbezogenen Antisemitismus ausleben wollen und die Drecksarbeit für jene Islamisten machen, die uns in der Zwischenzeit in Europa überschwemmen. Und da sollten manche draufkommen, in wessen Sold sie stehen. Ich sage es heute noch einmal, in Israel werden die letzten demokratischen europäischen Werte im Nahen Osten umzingelt von islamistischen Staaten verteidigt. Gegen Islamisten, weil wir in Europa zdeppert worden sind, diese Drecksarbeit zu tun.
Ihr habt ja vergangene Woche hier auch sehr aufgebracht diskutiert über Gaza. Was ist jetzt deiner Meinung nach, oder gibt es überhaupt eine Lösung vor Ort?
Ich glaube, die einzige Lösung kann nur darin bestehen, dass wir nicht auf die Extremisten auf beiden Seiten hören. Also es gibt hier, so nennen das selber Israelis, immer mehr übrigens, die Proteste auf den Straßen anführen. Also Jüdinnen und Juden auch, die sagen, sie fühlen sich nicht vertreten von den Extremisten in ihrer eigenen Regierung, die ja solche absurden Pläne hegen im Einklang mit Donald Trump, wie Gazastreifen entvölkern, 2 Millionen Menschen vertreiben, alles zu planieren und auf dem Rücken von toten Kindern irgendwelche Luxushotels aufzubauen. Dagegen verwehre ich mich, dagegen verwehren sich auch immer mehr Menschen in Israel. Und zum Glück gibt es einen Aufschrei, einen weltweiten, weil das hat nichts mit Werten zu tun. Und ich glaube auch nicht, dass Israel oder die Menschen in Israel das fordern, irgendeine Ethik antreibt, sondern nur die pure Profitgier und wahrscheinlich der Hass auf die Menschen, die dort leben. Aber das, was wir wirklich erleben, ist, wir brauchen meiner Meinung nach eine internationale Truppe dort. Meiner Meinung nach wird es nicht anders funktionieren, als wenn der Gazastreifen in seiner Gesamtheit einmal von einer internationalen Schutztruppe besetzt wird, die Hamas aufgespürt, verhaftet wird, ihr der Prozess gemacht wird und die Menschen auf die Demokratie vorbereitet werden. Weil eines darf man nicht vergessen, erleben jetzt Menschen, und das ist schon noch eine Mitschuld des Westens, der sogenannten, dass so 2 Millionen Menschen seit Jahren in der Geiselhaft einer terroristischen Gruppe leben. Einer terroristischen Gruppe, die Menschen vor Ort, die sie nie gewählt haben, als Schutzschilder nehmen unter Kindergärten, unter Krankenhäusern und so weiter. Und ich glaube, wir werden nur dann Frieden bekommen. Nicht, wenn wir irgendeinen schwindlichen Deal machen mit Terroristen, sondern indem wir sie beseitigen. Das bedeutet, die Hamas gehört entmachtet. Das Volk gehört unterstützt, es gehört versorgt, es braucht Zugang zu Wasser, zu Medizin, zu Essen, zu Schulen für die Kinder. Weil das sind Radikalisierungsbrutstätten, die wir gerade im Gazastreifen erleben. Ja. Jedes Kind, das erlebt, dass eine Bombe auf den Kindergarten fliegt, wird zum nächsten Selbstmordattentäter potenziell, wenn es in die falschen Kreise gerät. Und deswegen hoffe ich, dass Israel versteht, weil ich teile Ihre Einschätzung, Herr Gross, dass Israel die einzige demokratische Kraft im Nahen Osten ist und dass wir sie deswegen unterstützen müssen. Aber ich teile nicht die Vorgehensweise der israelischen Regierung.
Sie, Krieg teile ich auch nicht. Aber jetzt möchte ich Ihnen kurz was, gib mir eine Minute vielleicht noch den Schluss. Schauen Sie, und genau über das diskutiere ich ja seit 20 Jahren. Sie haben ja vollkommen recht. Das, was in Gazastreifen gerade entsteht, sind potenzielle künftige Terroristen. Jetzt stellen Sie sich folgende Situation vor. Vor ca. 15, 20 Jahren wurde in Afghanistan der Vater einer 7-köpfigen Familie durch eine US-Bombe im Rahmen der US-Intervention getötet. Der letzte von den 7 Kindern, nämlich der kleine Mohammed mit 4 Jahren, lebt daraufhin 10 Jahre lang in Afghanistan, um jeden Tag von seiner Mutter gehört zu haben, die USA und die jüdische Westküste, die Verschwörung hat Afghanistan vernichtet, deinen Vater auch. Dann kommt der im Jahr 2015 zu uns auf, mit 14. Jetzt sind wir nämlich beim entscheidenden Thema. Und heroben hört in irgendwelchen Hinterhofmoscheen der Afghane wie der Syrer dasselbe. Die USA und die Juden haben deine Heimat zerstört. Und jetzt wundern Sie sich, warum der Antisemitismus in unseren Breiten so steigt. Und jetzt wundern Sie sich, warum bei uns die Terrorgefahr so steigt. Es ist halt, und jetzt haben Sie etwas Richtiges gesagt im Zusammenhang mit Gaza. Es ist halt viel Sozialisierung im Rucksack des Lebens. Daher habe ich nie verstanden, wie wir in Europa mehr als 9 Millionen Menschen aufnehmen konnten, dauerhaft,
die größtenteils in ihrem Rucksack diese Sozialisierung haben. Das habe ich nie verstanden. Und wir uns nun wundern, dass der Antisemitismus steigt, die Terrorgefahr steigt, die Polarisierung der Gesellschaft steigt und. Ja, dass wir in Wahrheit Zeitbomben aufgenommen haben. Satz. So wie im Gaza gerade auch Zeitbomben produziert.
Ein Satz, weil ich genau zu dem Thema promoviert habe.
Also, darf ich jetzt einmal fragen?
Ja, gerne.
Ich frage Sie
noch, wann und wo
Sie...
Die
ich hätte gedacht, Sie haben am Stand promoviert.
Fertig? Ja. Also, die transgenerationale Weitergabe von Traumatisierung, ja, das war mein Promotionsthema. Ja. Und es geht genau darum, wenn ein kleines Kind aus einem extrem traumatisierten Umfeld kommt, das sogar die Traumatisierung nicht einmal selbst erlebt haben muss, sondern von der Elterngeneration weiterbekommen hat, und es wird nicht unterstützt, dann ist die Wahrscheinlichkeit einer Fehlentwicklung sehr groß. Aber, und das ist das Wunder der Psychotherapie und Psychologie, die ja in Österreich erfunden wurde mit Sigmund Freud, das ist kein Naturgesetz, das muss nicht so sein. Wenn man die Menschen unterstützt, wenn man ihnen psychologische, therapeutische Unterstützung zukommen lässt, so wie man ein gebrochenes Bein verarztet, dann muss das nicht passieren. Das passiert nicht.
Ja, aber Europa ist nicht die traumatologische Psychoheilanstalt für alle Kriegsgebiete der Welt. Das möchte ich Ihnen bei der
Ich glaube, Herr Gross, diesen Brief sollten Sie den USA schreiben nach dem Zweiten Weltkrieg, weil die USA genau das gemacht haben, nämlich das österreichische Volk, das total traumatisiert war, mit sehr viel Sorgfalt und sehr viel Rücksichtnahme.
Wenn alle aus Österreich und Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg geflohen wären, dann hätten wir unsere Länder nicht aufbauen können. Möchte ich Ihnen bei der Gelegenheit.
Da ganz kurze Werbepause, dann geht es hier gleich weiter.
Und am Schluss nur über Hitler.
Nachrichten. Nein, Sie sind immer durch.
Des Tages. Sie